Wenn man sich anschaut, wie diese Impfstoffe performen, sind sie ungefähr knapp doppelt so gut wie der klassische Impfstoff. Und das ist enttäuschend. Man hatte mit mehr gerechnet.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Hallo und herzlich willkommen zu PZ nachgefragt. Mein Name ist Laura Rudolph, ich bin Apothekerin und heute spreche ich mit Theodor Dingermann, dem Senior Editor der Pharmazeutischen Zeitung. Hallo Theo, schön, dass du da bist.
Hallo Laura.
Das Thema heute wird eins sein, das unsere Kolleginnen und Kollegen ab Herbst in der Apotheke wahrscheinlich auch beschäftigen wird. Wir wollen uns über die angepassten Omikron-Impfstoffe unterhalten. Theo, es gab ja jetzt kürzlich eine EU-Zulassung für zwei bivalente mRNA-Impfstoffe. Um welche Impfstoffe handelt es sich denn?
Ja, das sind die seit langem erwarteten angepassten Impfstoffe. Und zwar angepasst an die Varianten, an zwei Varianten genauer gesagt, an die BA1-Variante und dann im Nachgang auch an die BA4- bzw. BA5-Variante. Und bei diesen Impfstoffen ist es so, dass es sich hier um Kombinationsimpfstoffe handelt. Das heißt, in jedem dieser drei Impfstoffe sind jeweils zwei RNAs. Eine mRNA für das S-Protein des Wildtyps und dann eben eine mRNA für das S-Protein der jeweiligen Variante. Und wir haben damit aktuell zwei Kombi-Impfstoffe vorliegen, einen der Firma BioNTech-Pfizer und einen anderen der Firma Moderna und einen Kombi-Impfstoff für die an die BA4-5-Varianten angepassten Viren und der kommt von dem Firmenkonsortium BioNTech-Pfizer.
Kannst du uns sagen, wie viele Basentriplets denn etwa verändert sind, anteilsmäßig pro Impfstoff?
Also es ist ungefähr so, dass das gilt für BA1 wie für BA4, BA5 in der Größenordnung von ungefähr etwas über 30 Basentriplets unterschiedlich sind. Im S-Protein, das S-Protein selber hat 201 Aminosäuren, das heißt, es ist deutlich über 10% variiert, die Sequenz. Und welche Konsequenzen das hat, das haben wir ja alle erfahren, denn alle Omikron-Varianten sind Fluchtvarianten und aus diesem Grund macht es wirklich sehr viel Sinn, hier angepasste Impfstoffe in den Markt zu bringen.
Was bedeutet das denn für das Zulassungsverfahren, Theo, wenn jetzt im Endeffekt nur die Basen des Impfstoffs verändert wurden?
Das ist eine spannende Frage, weil normalerweise könnte man sagen, es ist hier ja nur eine Komponente zusätzlich dazugekommen, nämlich eine mRNA, die sich auch nur relativ marginal, möchte man sagen, von der mRNA unterscheidet, die in dem Impfstoff enthalten ist oder in den Impfstoffen enthalten ist, die seit langem zugelassen sind, den mRNA-Impfstoffen von Moderna und BioNTech-Pfizer. Auf der anderen Seite ist es natürlich das erste Mal, dass hier ein Variantenimpfstoff mit dieser neuen Technologie, der mRNA-Technologie, zugelassen wurde. Und aus diesem Grund hat die EMA schon darauf bestanden, auch klinische Daten einsehen zu können. Und auf dieser Basis, der Basis von klinischen Daten, wurden die beiden an BA1 angepassten Impfstoffe zugelassen. Das gilt aber nur für die an BA1 angepassten Impfstoffe. Etwas überraschend, muss man sagen, wurde dann auch der Impfstoff von BioNTech-Pfizer zugelassen, der an BA4, BA5 angepasst war, obwohl überhaupt keine klinischen Daten vorhanden waren. Es waren präklinische Daten da, man kannte aus Mausexperimenten, ich sag mal, die Induktion des Immunsystems, aber klinische Daten gab es nicht.
Das ist ja spannend. Wie kannst du dir das erklären, Theo?
Nun, irgendwie hatte man damit gerechnet, denn das ist kein neues Verfahren. Dieses Verfahren kennen wir von den Influenza-Impfstoffen, die ja jedes Jahr neu kommen, und zwar jedes Jahr ohne klinische Daten. Hier spielt das Verfahren als solches eine Rolle. The product is the process. Gilt nicht nur für Biotech, sondern eben auch für Impfstoffe. Und die Prozesse sind so genau strukturiert, dass man dann sagen kann, wenn minimale Änderungen an den Impfstoffen gemacht werden, zum Beispiel indem eine Komponente hinzugefügt wird, die zudem noch extrem ähnlich ist zu dem, was schon drin ist, dann brauchen wir keine klinischen Daten mehr. Dann ist nicht nur die Sicherheit und die Verträglichkeit garantiert, sondern wir wissen dann natürlich auch aus präklinischen Daten, dass auch mit der Wirksamkeit alles in Ordnung ist.
Ich würde gerne noch mal zur Immunantwort zurückkommen. Du hast ja vorhin schon gesagt, die Omikron-Varianten zeichnen sich durch eine gewisse Immunflucht aus. Wie ist das denn jetzt bei den neu angepassten Impfstoffen? Wie unterscheiden die sich denn von den bisher angewandten mRNA-Impfstoffen in der Immunantwort? Weiß man da schon Genaues?
Ja, also wie gesagt, man hat zumindest für die BA1-Variante sowohl präklinische als auch klinische Daten. Und da muss man eigentlich sagen, ja, das war ein Stück weit enttäuschend. Man hatte sich viel mehr erhofft. Ja, immerhin, wie gesagt, über 10% Variation in dem so dominanten Spike-Protein, für die Immunantwort zu dominanten Spike-Protein. Wenn man sich anschaut, wie diese Impfstoffe performen, dann kann man sagen, sind sie ungefähr, ja, ich sag mal, knapp doppelt so gut wie der klassische Impfstoff. Und das ist enttäuschend. Man hatte mit mehr gerechnet. Allerdings war man auch nicht vollkommen überrascht. Denn man hatte damit gerechnet, dass man sozusagen ein Problem überkommen muss. Und dieses Problem ist das sogenannte Imprinting, die immunologische Prägung, etwas anders ausgedrückt, wie es original publiziert worden ist, als die Erbsünde, die antigene Erbsünde. Worunter man versteht, dass ein Immunsystem sich in erster Linie auf das konzentriert, wenn es nochmal angeregt wird, was es bereits kennt. Und das ist natürlich nicht besonders wünschenswert in diesem Fall, denn wir wollen ja neue Antikörper produzieren. Was aber passiert ist, nach diesem Prinzip der immunologischen Prägung, ist, dass mit dem Boostern der neuen Antikörper tatsächlich in erster Linie die alte Immunantwort aufgefrischt wird, nochmal verstärkt.
Deswegen sprechen sich ja auch viele Fachleute dafür aus, dass ein monovalenter Impfstoff besser gewesen wäre, der sich eben nur gegen die Variante BA1 oder BA4 oder A5 richtet. Theo, wie siehst du das denn?
Ja, das ist eine Vermutung, die sich zwar ableitet aus Daten, aber wenn man sich die Daten genauer anschaut, dann muss man hier vorsichtig sein. Denn was vielleicht wichtig ist zu erwähnen, ist, dass in diesen Variantenimpfstoffen nicht mehr mRNA enthalten ist als in dem ursprünglichen monovalenten Impfstoff. Das hat damit zu tun, dass man nicht beliebig die mRNA-Konzentration erhöhen kann. Und deshalb sind diese bivalenten Impfstoffe, die also zwei mRNAs enthalten, so konfektioniert, dass die mRNAs jeweils in der Hälfte der Konzentration vorhanden sind. Und natürlich muss man dann in entsprechenden Experimenten auch mit dieser halben Konzentration die Immunantwort vergleichen. Und das ist zwar gemacht worden, aber in den Daten kommt das nicht immer so raus. Und deshalb erscheinen die Daten aus dem monovalenten Impfstoff, der jetzt doppelt so viel mRNA enthält wie die bivalenten Impfstoffe, die jeweils die Hälfte mRNA enthalten, als etwas besser. Ob das wirklich der Fall ist, weiß ich nicht. Ich persönlich tendiere dazu, dass das schon eine gute Entscheidung ist, diese bivalenten Impfstoffe zu verwenden, weil was unter keinen Umständen passieren darf, ist, dass jemand geimpft wird mit einem dieser neuen Impfstoffe, der noch immunnaiv ist. Denn das würde bedeuten, wenn es ein monovalenter Impfstoff wäre, dass er dann keine Immunantwort gegen das Ursprungsvirus entwickelt. Und das ist eigentlich nicht akzeptabel, denn wir wissen nicht, ob nicht dieses Virus wiederkommt, beziehungsweise ob nicht neue Varianten entstehen, die, ich sag mal, vor der Abzweigung in die Omikron-Linie sich entwickeln und gegen die natürlich auch ein Immunschutz vorhanden sein muss.
Lässt sich daraus jetzt noch eine Konsequenz ziehen, wer sich mit welchem Impfstoff boostern lassen sollte?
Ganz schwierige Frage. Und ich tendiere dazu, hier mich mit meinen Meinungen zurückzuhalten, weil ich ein absoluter Fan der STIKO bin. Und ich warte täglich mit einer Meldung aus der STIKO, die hier ganz klare Empfehlungen gibt. Mein Gefühl ist, und das ist keine Empfehlung, sondern mein Gefühl ist, dass die Impfstoffe, die an BA1 angepasst sind, dass die bereits schon wieder auf dem Abstellgleis gelandet sind, dass man jetzt dazu tendiert und das vielleicht auch empfohlen wird, tatsächlich den Impfstoff zu nehmen, der angepasst ist an die im Moment dominierenden Varianten BA4 und BA5. Und dieses Gefühl, das ist nicht ganz aus der Luft gegriffen, sondern es gibt bereits eine Empfehlung. Und das möchte ich vielleicht hier in dem Podcast auch erwähnen. Die Sächsische Impfkommission, die SIKO, nicht die STIKO, sondern die SIKO, die hat hier bereits Empfehlungen ausgesprochen. Es lohnt sich, da reinzuschauen, solange die STIKO sich noch nicht zu Wort gemeldet hat. Und hier wird ganz klar empfohlen, man sollte den BA4, BA5 angepassten Impfstoff bevorzugen.
Vielen Dank. Wir sind alle sehr gespannt, was die STIKO empfehlen wird. Das war Theo Dingermann. Bis zum nächsten Mal bei PZ Nachgefragt. Tschüss, Theo.
Tschüss, Laura.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.